Ich erlebe den Berufsstand wirklich als einen sehr offenen und zukunftsorientierten und modernen Berufsstand. Und das finde ich total positiv. Also die Zahnärzte sind offen für Veränderungen und auch diese ganzen Digitalisierungsthemen. Als Frau, die Kinder bekommen möchte, bin ich einfach im Angestelltenverhältnis mit Mutterschutz einfach besser aufgehoben als in der Selbstständigkeit. Das ist ja auch etwas, wo man sich wirklich mal Gedanken machen muss. Das ist für Frauen wirklich ein Nachteil, wenn sie in der Niederlassung sind.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder auch werden könnten.
In den akademischen Heilberufen bei den Ärzten und Zahnärzten vollzieht sich jetzt mit Macht ein Wandel. Seit vielen Jahren gibt es in den Studienfächern Medizin und Zahnmedizin mehr Studentinnen als Studenten. Junge Frauen sind deutlich in der Überzahl, im Studium wie in Praxis und Klinik. Und in den Altersgruppen unter 40 sind sie schon klar in der Mehrheit. Und sie verändern nicht nur die Art der Berufsausübung. Das fordert unser Gesundheitswesen heraus. Und ebenso die bisherige Form der Berufspolitik und Standesvertretung. Es bedeutet neue Themen und notwendige Veränderungen, oder sollte es zumindest bedeuten.
Ja, denn noch immer sind Frauen in der zahnärztlichen Berufspolitik in der Regel nicht so vertreten, wie es ihrem Anteil am Berufsstand entsprechen würde. Weder in den meisten Kammerversammlungen und Kammervorständen, noch in den delegierten Versammlungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Bei den KZV-Vorständen hat der Gesetzgeber seit 2023 bei mehrköpfigen Vorständen mindestens eine Frau als Vorständin vorgeschrieben. Das hat das Bild auch in der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung verändert.
Aber die notwendigen Veränderungen gehen weit über diese Sichtbarkeit und auch die Beteiligung von Frauen in der Berufspolitik und in der Selbstverwaltung hinaus. Denn es sind auch ihre Themen und ihr verändertes Herangehen an die Berufsausübung, die dann in die Arbeit der Körperschaften einfließen müssen, damit es am Ende wieder für alle Seiten passt. Für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, für die Kassen, aber vor allem für die Patientinnen und Patienten. Unser heutiger Gast, wieder eine Gästin, sitzt hier an einer entscheidenden Stelle. Herzlich willkommen, Maike Gorski-Göbel, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und auf den Austausch mit Ihnen. Und ja, Sie haben es schon angedeutet, wir stehen vor herausfordernden Themen, wie immer. Und ich freue mich auf den Gedankenaustausch mit Ihnen.
Frau Gorski, wir beide kennen uns ja schon lange. Zahnärztlich und standespolitisch sind Sie ja vorbelastet. Auch Ihren Vater kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Damals war er aktiv in der Standespolitik in Westfalen-Lippe. Ja, Sie sind keine Zahnärztin, Juristin, aber eben mit dieser doch sehr starken Vorbelastung aus der Zahnarztwelt. Warum? Und warum dann in die zahnärztliche Selbstverwaltung? Ja, erst in der KZV Sachsen waren Sie aktiv und dann im Vorstand der KZBV Vertreterversammlung. Jetzt dort hauptamtliches Vorstandsmitglied. Ja, erzählen Sie uns mal, wie Sie in Ihrem Werdegang in diese Position nicht nur gekommen sind, sondern was es Sie auch getrieben hat, dahin zu kommen.
Ja, also natürlich wäre es irgendwie auch naheliegend gewesen, wenn ich Zahnärztin geworden wäre. Und ich kann das retrospektiv auch gar nicht mehr so genau beantworten, warum ich das nicht gemacht habe. Sie haben ja schon gesagt, mein Vater ist Zahnarzt, meine Mutter ist Zahntechnikerin. Die Praxis meiner Eltern war in unserem Wohnhaus und dadurch hat es natürlich beim Mittagessen auch immer Gedankenaustausch über die Praxis gegeben und das war für meine Schwester und für mich auch nicht immer so einfach und schön. Ich bin dadurch ganz nah an der Zahnmedizin gewesen und dadurch, dass mein Vater auch standespolitisch sehr aktiv war, mittwochs ging es eigentlich immer nach Münster, bin ich auch mit diesen ganzen Themen aufgewachsen, habe sehr schnell gelernt, was bedeutet Selbstständigkeit, was bedeutet Freiberuflichkeit und von daher muss ich schon sagen, dass mich das sehr geprägt hat.
Werbung.
Setzen Ihre Patientinnen ihre Zahnfleischgesundheit aufs Spiel? Meridol Parodont Expert hilft, die Widerstandskraft des Zahnfleischs Ihrer Patientinnen gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken. Für gesundes Zahnfleisch und starke Zähne setzen Sie auf Meridol.
Der Weg hat mich dann nicht in die Zahnmedizin geführt, weil man in dem Alter, wenn man Abitur macht, ja vielleicht doch manchmal noch ganz andere Gedanken im Kopf hat. Für mich war ganz klar, ich bleibe nicht in der Stadt, wo ich herkomme. Und das war dann auch das Ausschlusskriterium, weil wenn ich Zahnmedizin studiert hätte, wäre es ja völlig naheliegend gewesen, diese Praxis zu übernehmen. Und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass man Zahnmedizin auch hätte woanders praktizieren können. Dann wurde es also Jura und das bereue ich im Nachgang auch gar nicht. Und das Studium hat mir sehr, sehr viel gegeben und insbesondere, das haben Sie auch schon gesagt, ich hatte ein Praktikum in der KZV Westfalen-Lippe und das war wirklich, wirklich prägend für mich, weil ich dort gelernt habe, was es heißt, Selbstverwaltung auszuüben, im Austausch zu sein mit dem Ehrenamt, selber zu gestalten, Dinge umsetzen zu können, die ja im besten Sinne für den Berufsstand sind. Und da stand mein Ziel ganz klar fest, ich möchte Justiziarin in einer KZV werden und mich dort einbringen. Und ich hatte dann wirklich das große Glück, nach meinem Referendariat in die KZV Sachsen gehen zu können. Als Justiziarin, das ist jetzt schon 25 Jahre her, also ist ein ganz schönes, ganz schöne lange Weile. Und hatte dort wirklich das große, große Glück, dass man mich so offen aufgenommen hat und von Anfang an überall mit hingenommen in Vertragsverhandlungen, Vertreterversammlungen und so weiter und mein Rat und meine Expertise auch immer mit eingebracht wurde und geschätzt wurde und das, ja, war schön. Ich bin dann über die Geschäftsführung in den Vorstand gekommen, ja, war sicherlich etwas ungewöhnlich, aber wir waren ein Zweiervorstand in Sachsen und ja, haben dort die Geschicke geleitet und ich war dort primär verantwortlich für die Verwaltung, aber dennoch ist man natürlich an den Ehrenamtsträgern und an den ganzen Themen dran. Und Sie sagten das auch, man muss, wenn man im Vorstand ist und wenn man in der Standespolitik ist, ganz nah dran sein an der Zahnärzteschaft. Ohne das geht es nicht, denn wir machen ja hier die Politik für die Zahnärzte und da muss man dran sein. Das ist Grundvoraussetzung für das, was wir tun und das nehme ich für mich in Anspruch, aber auch für meine Kolleginnen in den anderen Vorständen.
Auch das vereint uns beide ja. Auch ich habe ja meine Lehrzeit in der KZV gemacht, also in der Referendariat war eine Station dort. Und auch da ist dann auch bei mir der Wunsch entstanden, dort einmal tätig zu werden, näher reinzuschauen. Nun haben Sie ja durch Ihren Vater erfahren, dass die Standespolitik ja auch manchmal ein Spannungsfeld ist. Ne? Ich sage das mal vorsichtig. Oder manche sagen auch Minenfeld. Und das hat Sie aber nicht abgeschreckt.
Das hat mich nicht abgeschreckt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich in Sachsen ein Umfeld hatte, wo, deswegen, ich kann das von anderen KZV gar nicht so sehr beurteilen. In Sachsen war es wirklich so, dass man immer ganz hart an der Sache gearbeitet hat. Wir hatten diese Themen mit unterschiedlichen Fraktionen und so weiter. Das gab es und gibt es in Sachsen nicht, sondern dort wird sehr themenbezogen gearbeitet. Und das hat mir vielleicht auch das an manchen Stellen etwas erleichtert. Also das ist, glaube ich, in den westlichen KZV tatsächlich etwas anders.
Und Sie hatten eine Aufbauphase, ne? Also Sie mussten ja richtig da erstmal was installieren und aufbauen. Und da waren ja auch alle mehr oder weniger im gleichen Boot unterwegs, ne? Das war auch natürlich sehr schön, ne?
Ich habe leider, da bin ich ein bisschen traurig, ich bin ja nicht direkt nach der Wende nach Sachsen gekommen, sondern erst 1999, weil diese ganz erste Aufbauphase, die muss sehr, sehr beeindruckend gewesen sein, wo man wirklich nur mit per Handschlag alles geregelt hat. Aber trotzdem, es war einfach eine tolle und schöne Zeit dort, die man mitgestalten konnte, ja.
Jetzt haben Sie das schon angeschnitten. Es ist nicht in allen KZV-en ähnlich. Und das ist auch bei dem Thema, was wir jetzt diskutieren wollen, bei dem Thema Frauenvertretung in den Körperschaften nicht überall so. Es gab ja eine Diskussion um die Quote. Und Sie haben in der Diskussion Ende 2022, in München war das auf der Vertreterversammlung, noch gesagt, dass Sie gegen eine Frauenquote sind. Ihre Vorgängerin im KZBV-Vorstand, Dr. Ute Meyer, war am Schluss dann nach langen Jahren für die Quote. Dann kam der Gesetzgeber und hat sie sehr kurzfristig einfach vorgeschrieben. Wie sehen Sie denn die Diskussion um die Frauenquote heute? Denn wir sehen ja auch in den Kammern, wo es bis jetzt keine Quote gibt, das wäre ja auch Ländersache, sind jetzt auch mehr Frauen in den Vorständen und es gibt mehr Präsidentinnen. Wir haben eine Präsidentin der Bundeszahnärztekammer mit einem 2:1 Vorstand, 2 Frauen, 1 Mann. Verändert sich da auch etwas in der Zusammenarbeit?
Lassen Sie mich vorab sagen, dass ich ganz grundsätzlich bei Wahlämtern nicht ganz glücklich bin mit Quotenregelungen, weil ich der Meinung bin, dass die Verantwortung bei einem Parlament oder in unserem Fall der Vertreterversammlung darin liegt, zu schauen, welche Person ist die beste für dieses Amt, was ich besetzen möchte. Und da finde ich diese Einschränkung nach Geschlecht halt nicht ganz glücklich. Da stehe ich nach wie vor zu und wir sehen es ja bei den Kammern, dass es auch ohne Quote gegangen ist. Wenn man, und das ist die Voraussetzung, wenn man sich diesem Thema aktiv stellt und es sich als zentrale Aufgabe gibt, dass man Frauen in den Gremien stärker repräsentiert sehen möchte. Und das war ja damals auch der Grund, warum wir diese AG Frauenförderung in der KZBV installiert haben, um genau das zu erreichen. Und wir waren ja da auch in der Phase und haben ein Gesamtkonzept erstellt und das war eine sehr, sehr bereichernde und tolle Zeit. Und ja, ob unser Konzept jetzt funktioniert hätte, wissen wir ja nicht mehr, weil ja die Frauenquote kam. Also von daher hat sich das dann ein bisschen überholt.
Jetzt sind Sie ja im Vorstand als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KZBV ja nicht originär allein für Frauenthemen zuständig. Das waren Sie in Sachsen ja auch schon nicht, sondern uns würde mal interessieren, so mit welchen Themen Sie sich im Moment hauptsächlich beschäftigen. Die Zahnärzteschaft in den Praxen und die Laborwelt, die bekommen ja eigentlich so richtig originär gar nichts mit von ihrer Arbeit, was ja auch es zum Teil manchmal erleichtert, aber häufig aber auch erschwert, weil man viele Dinge immer wieder erklären muss. Welche Themen treiben Sie momentan um?
Ja, also wir sind ja ein Dreiervorstand und jeder hat sein Ressort, das er eigenverantwortlich führt. Und mein Ressort ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Themen, die aber doch eine enorme Auswirkung auf die Praxen haben. Also da merken die Praxen schon, was wir dort machen oder auch was meine Bereiche machen. Also ich bin zuständig für diese ganzen Themen mit Q, die bei den Praxen sehr, sehr beliebt ist. Das war jetzt ironisch gemeint. Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung. Aber hier ist es ja eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe, den Rahmen, den wir vom Gesetzgeber gestellt bekommen, dort so auszugestalten, dass es für die Praxen dennoch auch irgendwo umsetzbar und im besten Fall sogar auch eine Verbesserung sein kann. Ich bin für die Leitlinienarbeit zuständig, die Vertragsinformatik, die ist für die Praxen auch ganz wesentlich, weil wir dort ja die Punkte, die im Bundesmantelvertrag festgelegt werden, müssen wir ja technisch umsetzen. Die gehen dann in die Praxisverwaltungssysteme ein und gewährleisten damit, dass die Praxen abrechnen können. Ich habe das Gutachterwesen, die Patientenberatung, das ist ein schönes Projekt, was ich dann mit der Bundeszahnärztekammer zusammen bearbeite. Und ich bin für die Nachwuchsförderung zuständig. Und da haben wir dann wieder das Frauenthema, das dann auch mittelbar mit bei mir auf dem Tisch ist. Und von daher, Sie sehen, das ist wirklich also ein mannigfaltiger, bunter Blumenstrauß, den ich habe.
Gibt es da Unterschiede zu Ihrer vorherigen Arbeit im Vorstand der Landes-KZV Sachsen?
Auf jeden Fall. Also in einer KZV ist deutlich mehr Tagesgeschäft. Die Zahnärzte rechnen ja bei einer KZV ab. Es gibt die Geldflüsse, die von den KZV kommen. Man ist im täglichen Austausch miteinander. Und dieses Tagesgeschäft, das hat man bei der KZBV nicht. Die KZBV spannt den Rahmen oben drüber. Und halt diesen direkten Austausch mit der Zahnärzteschaft in der Basis hat man nicht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was Sie eingangs gesagt haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man an der Basis dran bleibt und nicht in seinem, in Anführungsstrichen, Elfenbeinturm sitzt. Und dafür ist der enge Austausch mit den Vorstandskolleginnen und Kollegen vor Ort erforderlich, aber auch immer noch mit der Zahnärzteschaft. Sonst geht's nicht, weil die KZVen müssen das ja auch umsetzen, was wir dort festlegen.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was so die Wahrnehmung von KZV und KZBV bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten in der Praxis angeht. Vieles von dem wird wahrgenommen als Aufsichtstätigkeit, weil ein Großteil der Aufgaben einfach aus gesetzlichen Vorgaben resultiert, die man in der Praxis eben schon mal als Kontrolle so wahrnimmt. Von Wirtschaftlichkeitsprüfung und Fortbildungspflicht angefangen bis zu den Q-Themen. Zugleich müssen Sie aber ja auch sowohl KZBV übergeordnet als auch die KZV den sogenannten Sicherstellungsauftrag erfüllen, also dafür sorgen, dass es ausreichend Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte in der Fläche gibt, damit die Menschen auch versorgt werden können. Wie groß sehen Sie denn die Spielräume dann noch, auch im Unterschied zwischen KZV, Sie sagten schon, das Geschäft ist wesentlich direkter oder der Kontaktdirektor, also zwischen KZV im Land und auf Bundesebene, wie bewegt sich das?
Ich möchte erstmal auf den ersten Punkt eingehen. Das ist ja so ein bisschen dieser Dauerkonflikt, in dem wir auch stehen. Unsere ganze KZV-Welt ist ja eng im SGB V geregelt, was unsere Aufgaben sind. Aber es steht im SGB V halt eben halt auch drin, dass wir Interessenvertreter sind. Wir sind Interessenvertreter und auf der anderen Seite sind wir aber auch als Körperschaften des öffentlichen Rechts mittelbare Staatsgewalt. Das heißt, wir müssen Recht und Gesetz umsetzen. Und man kann jetzt auch als KZV oder KZBV nicht einfach sagen, wir streiken jetzt, machen wir nicht, wollen wir nicht. Das geht halt nicht aufgrund dieses Rahmens, in dem wir uns bewegen. Und das ist halt das, was es manchmal, glaube ich, für die Zahnärzte auch ein bisschen schwierig macht, zu verstehen, warum wir bestimmte Dinge dann trotzdem machen müssen, obwohl wir die vielleicht gar nicht so richtig gut finden. Aber unsere Aufgabe ist es, innerhalb dieses Rahmens, das hatten Sie auch schon gesagt, das Beste für die Zahnärzteschaft rauszuholen oder halt auch mal Schlimmeres zu verhindern. Also das ist ja in dem Sinne auch das Beste rauszuholen. Aber ich möchte an dem Punkt darauf hinweisen, dass für mich der wichtigste Punkt ist, dass wir ja als KZV und KZBV Selbstverwaltung sind. Das heißt, hier ist Aufgabe der Politik, nur den Rahmen zu spannen. Und unsere Aufgabe ist es, diesen auszufüllen. Und das muss man einfach auch wieder klarer machen. Das hat Politik in den letzten Jahren nicht ganz so gesehen. Da wurde immer detaillierter an unseren Bereich reinregiert, dass man wieder sagte, wir können Dinge gestalten, das ist unsere Aufgabe nach dem Gesetz und dort unsere Expertise reinbringen. Und wir haben ja bewiesen als Berufsstand, dass wir mit dem EBZ oder auch mit der Paro-Behandlungsschiene oder mit der Versorgung der vulnerablen Gruppen Programme installiert haben, die aus der Selbstverwaltung kamen. Und dafür haben wir keinen Druck von außen oder Sanktionen von der Politik gebraucht. Ja, also wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, Interessen zu vertreten und Spielräume zu nutzen und Themen zu adressieren. Viele kennen auch unsere Kampagne Zähne zeigen. Das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Was darf man nicht? Aber natürlich dürfen wir unsere Themen adressieren. Und da brauchen wir dann aber auch die Zahnärzteschaft in der Breite, die uns unterstützen bei diesen ganzen Themen. Sie sagten das mit der Kontrolle, zum Beispiel auch Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ja klar, das ist, kann man auch nicht schönreden, das ist eine Kontrolle. Es wird im Sachleistungsbereich auch immer irgendeine Art von Kontrolle geben. Aber auch hier muss man sagen, zum Thema Spielräume nutzen, und das ist jetzt auch eine Möglichkeit, die KZVen haben. Der Gesetzgeber hat hier den Rahmen auch etwas geändert in den letzten Jahren, weg von der statistischen Vergleichsprüfung, die ja viele Zahnärzte zu Recht als ungerechte Prüfmethode empfunden haben, hin zur Einzelfallprüfung. Und da ist es dann einfach die Aufgabe einer KZV, innerhalb des vorgegebenen Rahmens gemeinsam mit den Vertragspartnern zu gucken, wie regeln wir das jetzt hier vor Ort. Also Spielräume nutzen ist das große, große Thema. Und KZVen haben dann die Chance, das möchten wir auch immer gerne, dass sie vor Ort auf ihre regionalen Gegebenheiten eingehen können. Weil es ist doch immer erstaunlich, wie unterschiedlich die Welten in den einzelnen KZVen sind. Also da sind dann innerhalb des Rahmens doch große Spielräume vorhanden.
Mehr Frauen im Beruf, das trifft ja auch auf die Juristerei zu. Wir erleben das in den Kanzleien, in den Büros, auch die Architekten, überall in ähnlicher Form. Da gibt es doch erhebliche Veränderungen. Diese Situation, ich beschreibe sie mal, durch veränderte Lebensentwürfe, die Wertigkeit des Berufs, auch bei jungen Männern hat sich doch erheblich verändert. Es geht eigentlich schon durchaus in die Substanz hinunter. Man ist heute viel lieber angestellt, man lebt oder man arbeitet am liebsten auch in Teilzeit, sehr gerne auch reduziert. All das fordert natürlich den Arbeitsmarkt heraus und auch uns Selbstständige fordert das heraus. Manche Selbstständige erleben junge Mitarbeitende oft als Menschen, die gerne duschen, aber nicht nass werden wollen, also wenig Risikobereitschaft. Aber andererseits natürlich geht es auch nicht so, man wird angestellt bei Selbstständigen und die müssen natürlich auch die Gehälter erwirtschaften, die Sozialabgaben bedienen etc. etc. Also all das muss irgendwo reinkommen und reingewirtschaftet werden. Es gehört auch dazu, wie bei allen Freiberuflern, die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die Unabhängigkeit, die Eigenverantwortung, all das greift im Grunde genommen in die heutige Arbeitswelt. Und das ist im Angestelltenverhältnis eben nicht immer genauso oder eben abgeschwächt nur so erlebbar. Bei den Zahnärzten haben wir dann noch das Thema der Sicherstellung der Versorgung. Marion, Sie hatten das gerade schon angesprochen. Wir haben eine höhere Teilzeitquote. Das heißt, wir benötigen schon qua Definition eine höhere Anzahl an Zahnärzten und Zahnärztinnen. Das heißt, damit wir den Sicherstellungsauftrag erfüllen können, müssen mehr in den Markt als Angestellte oder idealerweise als Freiberufler hinein. Aber gleichwohl ist der aktuelle Trend eben anders. Wir haben weniger Niedergelassene, wir haben in der Tat mehr Angestellte und aufs Land wollen auch immer weniger. Und all diese Trends steigern sich erst gerade noch. Man hört manchmal, dass die Zahnmedizin die teuerste aller Ausbildungen ist im Rahmen der finanzierten Studiengänge. Und dann hat man auch im Gegenzug die Erwartung, dass die so teuer ausgebildeten Zahnärztinnen und Zahnärzte dann auch irgendwie in der zahnärztlichen Versorgung ankommen müssen. So hört man nicht zuletzt auch einen Standespolitiker reden. Da müsse man doch den Studieninteressierten und Anfängern vielleicht irgendwie deutlicher klar machen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich sage das mal platt, wie schön es auch ist, den freiberuflichen Beruf ausüben zu dürfen und all diese Dinge. Ich habe es mal jetzt mal versucht zu beschreiben. Wie sehen Sie die Situation aus Ihrer Sicht?
Werbung. Orale Gesundheit im Alter steht im Fokus beim Hessischen Zahnärztetag, dem Kongress für Orale Medizin 2026. Erleben Sie am 25. September einen kompakten Online-Kongress mit praxisnahen Impulsen, die sich direkt im Alltag umsetzen lassen. Jetzt bis 31. Mai zum Aktionstarif anmelden und sparen unter quint.news/KOM.
Ja, Sie haben das jetzt schon ja wirklich sehr, sehr schön umrissen. Also wir müssen feststellen, dass die Gesellschaft sich verändert. Und wir diskutieren das hier auch oft in der Familie, so diese Themen, was kann ich als Einzelner von meinem Staat oder der Gesellschaft verlangen, aber auch die Gegenfrage, was muss ich denn dafür eigentlich geben? Und Demokratie und Freiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, das sind alles Themen, das ist so ein hohes Gut. Und dafür braucht man auch eine verantwortungsvolle Gesellschaft. Ja, um das zu leben. Und man muss sich dieser Verantwortung auch als Einzelner ständig und stetig klar machen. Das ist also erstmal vom Grundsatz her meine Einstellung. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch feststellen müssen, das haben Sie gesagt, das Thema Work-Life-Balance, das ist einfach so. Der Mittelpunkt verschiebt sich. Und das macht natürlich auch vor der Zahnmedizin nicht Halt. Wenn wir Versorgung auf dem jetzigen Niveau aufrechterhalten wollen, dann brauchen wir mehr Köpfe. Und mehr Köpfe in der Versorgung bedeutet mehr Studienplätze. Und diese Studienplätze, das sagten Sie auch schon, sind halt sehr, sehr teuer. Das ist der Rahmen, in dem wir uns aufhalten. Und wir müssen uns als Gesellschaft damit auch mal auseinandersetzen, wie viel Work-Life-Balance wir uns dauerhaft noch leisten können und wollen. Aber das sind halt gesamtgesellschaftliche Themen. Ich denke oft, gerade bei der Studienplatzvergabe, ob man den Fokus vielleicht ein bisschen ändern muss und ob man eine andere Frage in den Vordergrund schieben muss, nämlich ob wir wirklich in der Summe die Kandidatinnen und Kandidaten treffen, die am meisten für diesen Berufsstand brennen. Denn wenn ich Leute habe, die brennen, die gehen auch in die Praxis und die gehen in die Versorgung und die gehen vielleicht sogar auch aufs Land. Aber wir haben zu viele Bewerber, die nicht durchkommen. Und vielleicht ist in dieser großen Gruppe dann doch der ein oder andere dabei, der vielleicht wirklich für den Berufsstand gebrannt hätte. Aber auch das Thema ist ja erkannt. Und ich habe es jetzt gerade in Sachsen auch beobachtet und andere Bundesländer haben das ja auch mittlerweile, dass wir eine Landzahnarztquote hier in Sachsen haben. Denn auch hier gibt es in der Fläche perspektivisch von Unterversorgung bedrohte Gebiete. Und ich glaube, ein junger Mensch, der sich auf solch einen Studienplatz bewirbt, der brennt zum einen für das Thema und der ist auch bereit, in die Fläche zu gehen. Der muss nicht in einer Großstadt sitzen, in einem hoffnungslos überversorgten Gebiet. Das ist das eine. Aber das Studium ist teuer für die Zahnmedizin, aber es ist auch teuer, eine Praxis zu übernehmen. Und wenn ich als junger Mensch diese Entscheidung treffe, nachdem ich im Anstellungsverhältnis war, ich gehe jetzt in die Praxis, dann muss er verlässliche Rahmenbedingungen haben. Und das ist ja genau der Punkt. Er braucht Planungssicherheit, dass er sich darauf verlassen kann, dass der finanzielle Rahmen stimmt. Und das sind jetzt wieder diese Wörter, die ständig fallen. Er braucht Bürokratieabbau und wir brauchen sinnstiftende digitale Anwendungen. Und da ist tatsächlich noch Luft nach oben. Und wir brauchen eine funktionierende Infrastruktur. Das werden wir jetzt als KZBV nicht leisten können. Das ist wirklich Aufgabe der Politik. Und als letztes und auch wichtigen Punkt, wenn wir kein Praxisteam haben, das bereit ist, mit einem Zahnarzt zu arbeiten, dann nützen auch die meisten Zahnärzte nichts. Also Da ist auch eine große, große Lücke. Es muss den Zahnärzten möglich sein, ihren Praxisteams auch beruflich attraktive Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Und da sind sie gerade in heutiger Zeit mit mobiler Arbeit, Homeoffice und so weiter eh schon in einer nicht ganz so einfachen Lage. Und da muss einfach der Rahmen auch passen. Und hier sehe ich die Politik auch in einer großen, großen Verantwortung. Aber der Standespolitiker, der das gesagt hat, dass man den Studierenden das klar machen muss, was für ein tolles, aber auch preisintensives Studium sie hier erhalten, das sehe ich schon auch so. Also darüber sollten die Personen sich schon klar sein, was die Gesellschaft ihnen hier ermöglicht.
Ja, wichtiger Punkt. Gucken wir mal auf die Sachen, die Sie jetzt schon genannt haben. Zum einen haben Sie anfangs darüber gesprochen, dass Sie auch für das Thema Nachwuchsförderung zuständig sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber das, was Sie jetzt umrissen haben, betrifft ja den Nachwuchs, den wir noch nicht haben, der noch gar nicht angefangen hat zu studieren, aber natürlich jetzt auch die vielen jungen Frauen und Männer, die jetzt schon im Beruf sind. Aber wo jetzt die Frage ansteht, eben lassen Sie sich nieder oder nicht? Jetzt sind Sie ja langjährig in der KZV in Sachsen unterwegs gewesen, 25 Jahre. Da waren immer schon mehr Frauen in der Zahnmedizin, traditionell und auch dann nach der Wende in eigener Praxis tätig. Und dort wirkt die Demografie noch schneller negativ als in vielen westlichen Bundesländern. Das ist das eine. Und trotz des hohen Frauenanteils in Sachsen waren die Körperschaften doch in weiten Teilen auch männlich besetzt. Jetzt ist die Frage, wo sehen Sie denn Hebel und Ansätze, um die Zahnärztin eben zur Praxisübernahme und zur Gründung zu motivieren und sie zu unterstützen? Denn die sind jetzt in dem Alter, wo sie die Entscheidung treffen müssten. Und auf der anderen Seite, Sie haben es schon gesagt, Nachwuchsförderung ist Ihr Thema im Vorstand der KZBV. Wie geht's da weiter? Die AG Frauenförderung gibt's in der Form nicht mehr. Da gab es schöne Vorschläge für die KZV, die teilweise von den KZV auch in Bausch und Bogen abgelehnt wurden damals, die alten Vorstände. Jetzt, wie geht's weiter mit der Förderung des Nachwuchses in der Selbstverwaltung? Also einmal, wie kriegen wir junge Frauen in die Praxis? Und zum anderen, wie kriegen wir sie in die Selbstverwaltung?
Also zu dem ersten Punkt. Unsere Zahlen zeigen schon, dass die Niederlassung nach wie vor wirklich attraktiv ist, sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber in der Regel gehen die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte später in die Niederlassung. Und ich denke, dass speziell für Frauen das auch relativ naheliegend ist. Die werden im Anstellungsverhältnis in der Regel erstmal ihre Familienplanung abschließen und sich danach mit dem Thema Praxis auseinandersetzen. Denn als Frau, die Kinder bekommen möchte, bin ich einfach im Angestelltenverhältnis mit Mutterschutz einfach besser aufgehoben als in der Selbstständigkeit. Das ist ja auch etwas, wo man sich wirklich mal Gedanken machen muss. Das ist für Frauen wirklich ein Nachteil, wenn sie in der Niederlassung sind. Das ist der eine Punkt. Dieser Weg heraus aus der Anstellung in die Niederlassung, da denke ich, dass die Kammern und KZVen wirklich schon vielfältige und gute Programme anbieten, durch Existenzgründerseminare oder auch durch Praxisbörsen. Das fand ich immer sehr spannend. Das haben wir in Sachsen jahrelang gemacht, wo wir Abgeber und potenziell interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte zusammengebracht haben. Das sind sehr schöne Formate. Oder auch Patenschaften, das gibt es, glaube ich, in Westfalen-Lippe. Also ist man sehr, sehr kreativ und unterwegs und findet auf dem Weg auch Menschen, die bereit sind, in die Niederlassung zu gehen. Und außerdem gibt es ja in vielen KZVen mittlerweile auch die sogenannten Strukturfonds, die auch viele kritisch sehen, weil dort geben ja Kassen und KZVen Gelder rein, um Zahnärzte zu motivieren, in von Unterversorgung bedrohte Gebiete zu gehen. Aber, und da schließt sich wieder der Kreis, wenn die Infrastruktur nicht stimmt, dann kann ich noch so viel Geld in die Hand nehmen, da wird ein Zahnarzt sich dort in der Regel trotzdem nicht niederlassen. Aber ich glaube trotzdem, man sollte das nicht zu schwarz sehen. Man wird auch nach wie vor junge Menschen begeistern können, in die Niederlassung zu gehen, denn die Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit hat auch viele, viele Vorteile. Und das sollte man bei allem nachdenken und zu Recht anmerken, dass wir Bürokratieabbau brauchen, darf man auch nicht vergessen, dass es trotzdem ein toller, toller Beruf ist. Und wie gesagt, die Zahnärzte gehen noch in die Niederlassung, nur in der Regel später. Das war der eine Punkt. Sozusagen, wie kriegen wir die Praxen in die Niederlassung? Und dann wollen wir natürlich diese Menschen auch gewinnen, sich in der Selbstverwaltung zu engagieren, weil wenn wir die nicht finden, haben wir keine Selbstverwaltung mehr. Und da möchten wir auch viele Frauen haben. Das war der andere Punkt, den Sie angesprochen haben. Und ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf die AG Frauenförderung. Das war damals wirklich eine ganz tolle AG. Und zu dem Zeitpunkt waren wir ja auch nur 3 Vorständinnen. Also das war ja noch in der letzten Amtsperiode. Das war Frau Dr. Meyer als Vorsitzende. Dann war es Frau Dr. Lucht-Geuter aus Brandenburg und ich als stellvertretende Vorsitzende. Und dann waren in dieser AG noch andere standespolitisch aktive Frauen. aus Vertreterversammlungen oder Berufsverbänden. Und wir hatten an dieser Stelle auch einen Quotenmann. Und dieser Quotenmann war der Herr Dr. Esser, der damalige Vorstandsvorsitzende der KZBV. Und ich glaube, dass das für ihn eine doch sehr aufschlussreiche und interessante Zeit war, weil er dort doch gemerkt hat, dass Frauen an vielen Stellen anders ticken und insbesondere an der Stelle, ob man ein Amt annimmt, weil Frauen sich stärker hinterfragen oder viele Frauen sich stärker hinterfragen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und das sind Punkte, darüber muss man sich bewusst sein. Und Sie sagten, dass dieses Gesamtkonzept, was wir dort erstellt haben mit der Selbstverpflichtung, das wurde dann in der VV verabschiedet. Ja, wir haben darüber dann auch lange gesprochen. Aber ich denke, dass es doch ein guter Weg gewesen wäre, Frauen in die Standespolitik auch zu bekommen. So, das ist jetzt Geschichte. Wir haben Frauenquote. Wir haben viel mehr Frauen in den Gremien und ich finde das auch richtig, richtig schön, weil ich finde, dass man in gemischten Teams auch wirklich viel konstruktiver und zielorientierter arbeiten kann, wobei ich ja fairerweise sagen kann, ich habe noch nicht in einem Männerteam gearbeitet. Also Frauen, also gemischte Teams finde ich einfach wirklich gut. Und wir sind jetzt gerade bei der KZBV dabei, um Nachwuchs für unsere Gremien heranzuziehen, ein Fortbildungskonzept aufzusetzen, ein niedrigschwelliges Fortbildungskonzept, wo wir einfach zeigen wollen, was ist Selbstverwaltung, was ist Standespolitik, was haben wir hier für Themen und wie gewinnbringend das auch ist, sich dort einzubringen. Und da sind wir gerade dabei, das Konzept zu finalisieren und werden da, ich denke, im ersten Halbjahr 27 an den Start gehen. Und das ist gerade sehr spannend. Und hier sind wir natürlich bemüht, und das war ja auch ein Punkt aus unserem Konzept, dass wir gerade auch als Referentinnen und Moderatorinnen Frauen mit im Team haben, um Frauen sichtbar zu machen. Und das ist jetzt gerade der Plan, den wir haben. Und zu diesem Thema Nachwuchsförderung bieten ja auch andere KZVen ihre Programme an, zum Beispiel jetzt auch aktuell die KZV Baden-Württemberg macht etwas Ähnliches, was die KZBV vorhat. Und das sehen wir jetzt auch nicht als Konkurrenz, sondern als ergänzende Programme, weil uns geht es ja um die Sache. Wir wollen mehr junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in unseren Gremien sehen.
Mhm. Frau Gorski, lassen Sie uns das Thema Nachwuchsförderung nochmal beleuchten. Wir in Nordrhein-Westfalen hier haben, was das Thema Hausarztversorgung betrifft, wohl die niedrigste Quote demnächst im ganzen Bundesgebiet. Hier ist man also wirklich wohl teilweise nicht überrascht worden, das war ja lange absehbar, aber doch relativ hilflos und man versucht das irgendwo gegenzusteuern. Lassen Sie uns das mal beleuchten im Zahnarztbereich. Da hat ja eine große Standesbank mal versucht, durch Praxen, die man den jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten zur Verfügung stellt, an den Markt zu gehen. Das hat man wieder eingestellt aus verschiedenen anderen Gründen heraus. Ein anderes Beispiel ist, die KV Niedersachsen hat im Saterland, das liegt so etwas oberhalb des Ostfriesischen, da haben beide Hausärzte ihre Tätigkeit eingestellt und hat dann die KV die Praxis übernommen und dann versucht über mehrere Jahre durch angestellte Ärzte, die man dann akquiriert hatte, jetzt hat man die Praxen übergeben an die beiden dort tätig jungen Ärztin. Ich will damit einen Punkt ansprechen. Ist es nicht ein Modell möglicherweise für die KZV'en, gerade in absolut unterversorgten Gebieten oder da, wo die Unterversorgung droht, wo man auch nicht in eine Wettbewerbssituation mit dort vorhandenen Praxen kommt unbedingt, ne? Möglicherweise als KZV den Staat in diese Selbstständigkeit zu unterstützen? Durch Finanzmodelle, durch Standortsuche, durch das Einbringen des hohen Know-hows, was die regionalen KZV ja im Grundsatz auch haben, zumindest den Staat zu unterstützen. Ist das eine Möglichkeit?
Das ist eine Möglichkeit von vielen anderen Möglichkeiten. Wir haben in Sachsen darüber nicht gesprochen, ob das für uns ein Weg wäre. Wir haben halt durch andere Programme versucht, das attraktiv zu machen. Aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit von vielen. Ich glaube, die KV Thüringen hatte ja auch so ein Programm aufgesetzt für Ärzte. Ja, ich glaube, dass für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte dieser Schuldenberg, den man aufnimmt, schon sehr, sehr abschreckend sein kann. Und dass die dankbar sind und froh für Modelle, wo sie sozusagen einen doppelten Boden haben. Und da ist das sicherlich eine Option, über die man reden kann. Aber das ist natürlich jetzt vom Ansatz her nicht das Ziel, weil wir ja halt eben die die Personen in der Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit haben wollen. Und das würden wir ja konterkarieren, wenn wir das als KZV machen. Aber sicherlich sind das auch Themen, für die man offen sein muss, wenn man wirklich in einem unterversorgten Bereich unterwegs ist.
Ja, zumal es Beispiele dafür gibt, wo das auch gescheitert ist. Ne? Also es ist nicht immer erfolgreich gewesen. Ja. Jetzt hatten Sie ja, wir haben ja darüber gesprochen, wie bekommt man junge Frauen oder junge Männer auch natürlich in die Selbstverwaltung, die Themen sich verändern. Eines der Themen, Sie hatten es schon angesprochen, ist Mutter werden, wenn man selbstständig in einer Praxis ist. Das ist ja mal eine Frage, wenn man sich engagiert, wie schnell sehen Sie denn Chancen, dass so Themen wie eben Mutterschutz oder Mutterschutzregelungen auch für selbstständig Tätige, das ist ja ein Thema auch aus dem Koalitionsvertrag, von jungen Menschen, die sich jetzt in der Standespolitik engagieren, auch tatsächlich adressiert werden können in diesem Tagesbetrieb und auch politischen Betrieb einer KZV oder KZBV gar?
Also ich kann das vielleicht anders beantworten. Wir haben auch wieder in Sachsen, gut, ich komme halt jetzt da, war da nah dran und wir haben dieses Thema ja auch dort bearbeitet. Und wir haben dort in der Vertreterversammlung damals aus meiner Sicht einen sehr innovativen Beschluss gefasst, dass man gesagt hat, wenn eine junge Frau selbstständig ist, also die in einer Praxis ist und innerhalb von 5 Jahren nach der Selbstständigkeit ein Kind bekommen hat, dann kriegt sie einen Bonus von, ich glaube, es waren 30.000 Euro, um das sozusagen abzufedern, diese Nachteile, die sie einfach hat. Und das ist eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Frauen mittlerweile das in Anspruch genommen haben, aber es war auf jeden Fall klar, dass wir damit etwas getroffen haben und auch die Diskussion darüber geführt wurde und nochmal auf den Tisch kam. Und ich glaube wirklich, dass das für Frauen ein großes Thema ist und das erleichtern würde, wenn man an dieser Baustelle etwas arbeiten würde.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Themen und Probleme der dentalen Landschaft in Deutschland gesprochen. Frau Goski, Sie begleiten ja nun die Zahnärzteschaft auch schon, wie gesagt, familiär bedingt schon sehr, sehr lange. Vor 25 Jahren waren Sie Praktikantin bei der KZVWL. Jetzt blicken Sie doch mal zurück. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht zum Positiven verändert?
Ich würde das gerne erstmal ein bisschen allgemeiner beantworten wollen. Also ich erlebe den Berufsstand wirklich als einen sehr offenen und zukunftsorientierten und modernen Berufsstand. Und das finde ich total positiv. Also die Zahnärzte sind offen für Veränderungen und auch diese ganzen Digitalisierungsthemen. Der Berufsstand ist enorm digitalisiert, aber es müssen halt nutzbringende Anwendungen sein. Und dass die Zahnärzte das kritisch hinterfragen an vielen Stellen, das kann ich gut nachvollziehen. Also das finde ich total positiv. Das war bestimmt auch schon immer so, aber das ist auf jeden Fall positiv. Und ich finde das toll, und da kann die Zahnärzteschaft auch wirklich stolz drauf sein, dass sie aus dem Berufsstand heraus Versorgungskonzepte hin zu einer präventionsorientierten Zahnheilkunde entwickelt hat. Und wenn man sich die DMS6-Studie anschaut, da kann man wirklich sagen, das ist ein großer Erfolg für die Zahnärzteschaft. Und das finde ich wirklich toll.
Ja, das ist sicherlich auch outstanding. Das haben andere medizinische Fächer nicht erreicht. Ne? Aber würden Sie sich selbst gerne noch mehr Bewegung wünschen? Was möchten Sie gerne oder was wollen Sie vielleicht auch unbedingt noch anschieben?
Also ich habe mir jetzt in meinem Ressort, was ja wie gesagt ein bunter Blumenstrauß ist, schon ein paar Themen vorgenommen, die ich anschieben möchte, wo ich auch hoffe, dass es für die Zahnärzte nutzbringend ist. Oder ich gehe davon aus, wenn das durchkommt. Aber es gibt ja Sachen, die kann man auch nicht alleine machen. Da braucht man auch Vertragspartner dafür. Da kann ich aber noch nicht drüber reden. Das können wir dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt machen. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich deutlich mehr Bewegung in der Politik. Und da muss aus meiner Sicht einfach die Prävention zum politischen Leitbild werden für die anstehenden Reformen. Und da möchte ich meinen Beitrag natürlich leisten. Und da brauchen wir Bewegung.
Ja, wunderbar, Frau Goski. Zum Schluss vielleicht nochmal ein großes Dankeschön an Sie. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass Sie jetzt in dem Bereich tätig sein können, weil ich habe heute rausgehört, was Ihre Ideen sind. Und die decken sich ja ganz, ganz viel auch mit den Themen, die wir hier in unserem Podcast auch besprechen und auch fördern wollen. Und wir unterstützen die Freiberuflichkeit. Wir wollen junge Zahnärzte und vor allem junge Zahnärztin. Und da haben wir in der Ausgabe auch ein schönes Beispiel mit Frau Dr. Anne Haag, die ja aus Frankfurt sich niedergelassen hat, mit 2 Kindern, in Familie gebunden etc. Das unterstützen wir gerne weiterhin, auch mit Ihnen auf der Parallelspur. Lassen Sie uns also unseren Weg weiter parallel gerne gehen. Da meine ich Sie jetzt, Sie in Ihrem Amt und Marion an Ihrer Stelle, ich an meiner Stelle. Das ist weiterhin unsere Aufgabe. Ich fühle mich dadurch sehr motiviert, auch Ihnen heute zugehört zu haben. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja, ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt, ne?
Ja, werden wir bleiben, denn wir beide haben mit Sicherheit noch mehr Themen, spätestens bei der nächsten Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Und wenn die Politik ernst macht mit Reformplänen oder auch vielleicht mal mit dem Plan, tatsächlich die Mutterschutz und Mutterschaft für selbstständige Frauen neu zu regeln, auch da werden wir sicherlich viel noch zu diskutieren haben. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken für dieses sehr schöne Gespräch mit vielen guten Ideen und Einblicken, glaube ich, für viele auch, die sich mit Standespolitik, mit KZV und KZBV-Feld so noch nicht befasst haben. Und den vielen guten Hinweisen darauf, wie wichtig zahnärztliche Selbstverwaltung ist. Vielen Dank.
Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für das schöne Gespräch. Und wir haben viele Themen angerissen, über die man sicherlich noch viel, viel länger sprechen kann. Und mir ist es aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass ich grundsätzlich zu den Menschen gehöre, die positiv in die Zukunft schauen. Und ich bin immer bemüht, das Beste aus einer Situation zu machen. Und bei allen Dingen, die jetzt anstehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Dialog und Austausch miteinander bleibt. Und was mir bei meiner Tätigkeit besonders wichtig ist, und so arbeite ich jetzt ja auch schon 25 Jahre, dass ich bei Themen, wo man auch nicht immer einer Meinung ist, immer mir Gedanken darüber mache, ob das Gegenüber vielleicht recht haben könnte. Und das muss man einfach in seine Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Und man muss einfach auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander umgehen. Und das sollte uns ja einfach begleiten. Und in diesem Sinne wünsche ich mir jetzt von allen Playern im Gesundheitswesen den nötigen Sachverstand für die notwendigen und anstehenden Reformen im Gesundheitswesen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Frau Maike Goske-Göbel zum Wandel durch mehr Frauen im Berufsstand und zu ihrer Arbeit in der zahnärztlichen Selbstverwaltung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.